Ja, wir wollen auch heute in den Psalmen fortfahren. Ich werde den Psalm 68 heute mit euch betrachten. Wenn ihr seht, oder wenn ihr eine Bibel habt, dann seht ihr, es ist ein längerer Psalm, weshalb wir auch heute nicht jedes Detail betrachten können und weshalb ich mich auch dazu entschieden habe, nur die ersten 11 Verse mit euch heute zu lesen. Und das möchte ich jetzt zu Beginn tun. So lese ich Psalm 68, die Verse 1 bis 11. Dem Vorsänger von David ein Liedpsalm. Möge Gott aufstehen, mögen seine Feinde sich zerstreuen und seine Hasser vor ihm fliehen. Wie Rauch vertrieben wird, so wirst du sie vertreiben, wie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt, so werden die Gottlosen umkommen vor dem Angesicht Gottes. Aber freuen werden sich die Gerechten, sie werden frohlocken vor dem Angesicht Gottes und jubeln in Freude. Singt Gott, besingt seinen Namen, macht Bahn dem, der einherfährt durch die Steppen, ja ist sein Name und frohlockt vor ihm. Ein Vater der Waisen und ein Richter der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Gott lässt Einsame in einem Haus wohnen, führt Gefangene hinaus ins Glück. Die Widerspenstigen aber wohnen in der Dürre. Gott, als du auszogst vor deinem Volk, als du einherschrittest durch die Wüste, da bebte die Erde, auch troffen die Himmel vor Gott, jener Sinai vor Gott, dem Gott Israels. Reichlichen Regen gossest du aus, o Gott, dein Erbteil, wenn es ermattet war, richtetest du es auf. Deine Schar hat darin gewohnt, du hast in deiner Güte für den Elenden zubereitet, o Gott. Amen.
Amen.
Ja, und weil ich nicht alles hier vorgelesen habe von diesem Psalm, habe ich mich auch dazu entschieden, einfach aus dem Kommentar von Benedikt Peters eine Zusammenfassung zu diesem Psalm vorzulesen, damit wir doch über den ganzen Psalm auch einen kurzen Überblick bekommen. Und er schreibt dazu: Dies ist ein Psalm der Errettung. Der Anlass des Liedes war ziemlich sicher das Hinaufführen der Bundeslade nach Jerusalem, wie in 2. Samuel 6 beschrieben. Dabei gedachte David des ganzen Weges, den Gott mit seinem Volk gegangen war, von der Errettung aus Ägypten an bis zu jenem Tag. Am Anfang der langen Wüstenwanderung hatte Mose gebetet, dass Gott aufstehen und vor ihm seine Feinde zerstreuen möge. Mit diesen Worten beginnt David sein Lied, worauf er in allgemeinen Worten von Gottes Handeln in Gericht und Errettung spricht. Darauf folgen die Züge Israels durch die Wüste unter der Führung Gottes, wobei er an die Errettung Israels aus Ägypten und an die Gabe des Gesetzes erinnert. Darauf folgt die Eroberung Kanaans und die Flucht ihrer Könige und die Wahl Zions als die Wohnung Gottes. Und die 7 ersten und die 4 letzten Verse bilden den passenden Rahmen zur Beschreibung der großen Heilstaten Gottes. So mal ein kurzer Überblick über diesen Psalm. Und so sehen wir hier beim Heraufführen der Bundeslade nach Jerusalem. Über dieses Ereignis haben wir schon immer wieder auch in den Psalmen gelesen. Bei diesem Heraufführen erinnert sich David nun an die Heilstaten Gottes, die er für sein Volk gewirkt hat. Und es ist eben ein Lied über die Errettung dieses Volkes. Und gleichzeitig denke ich auch vor allem ein Lied über den Sieg Gottes gegen seine Feinde und den Sieg für sein Volk. Und ich möchte diesen Psalm auf uns dahingehend anwenden, wie wir durch diesen siegreichen Gott, wie er uns hier beschrieben wird, selbst auch ein siegreiches Leben führen können. So lautet der Titel dieser Predigt: Siegreich leben durch den siegreichen Gott. So wie Gott sein Volk Israel siegreich ins verheißene Land geführt und es auch erhalten hat über den ganzen Weg dorthin, so wird Gott auch mit uns, die wir heute zu seinem Volk gehören, siegreich ans Ziel kommen. Und auf diesem Weg an dieses Ziel erwarten uns viele Kämpfe und viele Herausforderungen. Die Sünde, der Teufel, all unsere Versuchungen, die wir hier erleben, die auf uns zutreffen wollen uns von diesem Weg zu diesem Ziel abbringen. Sie wollen uns zu Fall bringen. Sie wollen uns zum Scheitern bringen. Doch mit unserem Gott, mit diesem siegreichen Gott, werden wir Siege davontragen, weil er für uns kämpft und weil er für uns siegt, bis auch der letzte Kampf gewonnen ist. Was sind hier aber wichtige Voraussetzungen dafür, für dieses siegreiche Leben und wie können wir auch im Alltag siegreich leben? Das möchte ich mit euch in folgenden drei Punkten anschauen. Erstens, das richtige Verhältnis zu Gott. Zweitens, dann Demütigung unter die Hand Gottes. Und drittens, Vertrauen auf Gottes Sieg. So kommen wir zum ersten Punkt, das richtige Verhältnis zu Gott. Die Worte, mit denen David diesen Psalm beginnt, in Vers 2, sind eben einem Gebet entlehnt, das Mose betete, als das Volk durch die Wüste in Richtung Kanaan zog. Das lesen wir in 4. Mose 10, Vers 35. Also dort betet Mose explizit, dass Gott die Feinde zerstreuen soll und vernichten soll. Und für David, auch wenn es jetzt in meiner Übersetzung vielleicht nicht so rüberkam, aber die, wenn man es, sag ich mal, richtig übersetzt, dann ist es mehr eine Bestätigung. Also für David ist es hier kein Gebet mehr, so wie Mose, sondern David sieht hier, wie Gott dieses Gebet von Mose erhört hat. Gott hat so mit seinen Feinden gehandelt, wie Mose es so beten hatte. Und in Vers 3 sehen wir dann, wie leicht Gott seine Feinde überwältigt und zerstreut. Wie Rauch, sagt David hier, wie Rauch, den man ja durch einfaches Wegpusten oder auch durch eine kleine Handbewegung wegwehen kann, so leicht zu vertreiben sind die Feinde Gottes. Und sobald sie sich Gott nähern, wie es dann auch heißt, vergehen diese Feinde wie Wachs vor einem Feuer. So sehen wir, Gottes Feinde sind für ihn keine echte Herausforderung und sie haben keinerlei Chance, ihm irgendwas entgegenzusetzen. Und sie werden niemals vor diesem Gott bestehen, sondern vielmehr werden sie große Niederlagen erleben. Und so, wie David es hier beschreibt in den ersten Versen, so wird es jedem Feind Gottes gehen. Feinde Gottes können nicht siegreich leben, sondern sie werden vergehen. Und als Feind Gottes, wenn du ein Feind Gottes bist, wird am Ende deines Lebens die größte Niederlage stehen, die ein Mensch hier erleben kann. Denn niemals wirst du in die Gegenwart Gottes kommen, denn als Feind Gottes würdest du in dieser Gegenwart vergehen wie Wachs vor dem Feuer. Solange du also nicht in Frieden bist mit Gott, kannst du keinen Sieg erwarten. Denn wenn du nicht in Frieden mit Gott bist, bist du ein Feind Gottes, den Gott von sich vertreiben wird, den Gott besiegen wird. Und diese Tatsache ändert sich schlagartig, wenn du gerecht wirst vor Gott. Dann nämlich, wenn eben genau diese Feindschaft zwischen Gott und dir aufgehoben ist. Als Feind Gottes erwartet dich von Gottes Seite die vollkommene Ablehnung. Aber wenn du Frieden hast mit diesem Gott, ist es genau das Gegenteil. Ich möchte ganz kurz diesen Kontrast vorlesen. Ich habe ihn schon gelesen, ich lese ihn nochmal im zweiten Teil von Vers 3 und Vers 4. Wie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt, so werden die Gottlosen umkommen vor dem Angesicht Gottes. Aber freuen werden sich die Gerechten. Sie werden frohlocken vor dem Angesicht Gottes und jubeln in Freude. Also als Gottloser, als Feind Gottes kannst du von Gott nichts erwarten außer Vernichtung. Und du wirst niemals vor dem Angesicht Gottes erscheinen können, weil du vorher vergehen musst. Als Gerechter, aber als Freund Gottes kannst du mit Zuversicht, mit völliger Überzeugung vor dieses Angesicht Gottes treten und dich an Gott und seiner Gemeinschaft erfreuen, weil Gottes Wohlwollen auf dir liegt, wenn du zu seinen Gerechten gehörst. Und dieses Wohlwollen Gottes zu seinen Gerechten sehen wir in diesem Psalm bestätigt, gerade an den Stellen, die darüber reden, wie Gott eben seine Gerechten, sein Volk durch Güte und durch Rettung zum Sieg führt. Und all das zusammengenommen zeigt uns, dass ein siegreiches Leben auch für uns nur möglich ist, wenn wir eben dieses richtige Verhältnis zu diesem siegreichen Gott haben, also in Frieden mit ihm sind. Und was macht dabei den Unterschied? Worin besteht dieses richtige Verhältnis mit Gott? Wenn wir die Bibel lesen, sehen wir, dass Gott jeden Menschen nach dem Sündenfall als seinen Feind sieht. Denn die Sünde, die durch den Sündenfall zu jedem Menschen gekommen ist, die Sünde ist Ausdruck dieser Feindschaft. Die Sünde ist ein Ausdruck der Rebellion jedes Menschen gegen Gott. Aber wenn das auf alle zutrifft, was haben dann eben die Gerechten den Gottlosen voraus? Da müssen wir sagen, solus Christus. Christus allein. Christus allein macht hier den Unterschied. Ohne Christus keine Versöhnung mit Gott und damit auch kein Frieden mit Gott. Getrennt von Christus geht jeder Mensch als Feind Gottes zugrunde. Ich denke, für die meisten von uns sind es ja sehr grundlegende Wahrheiten, aber zugleich auch so wichtige Wahrheiten. Denn wir vergessen so schnell, was wir Christus alles zu verdanken haben. Wir sind nicht besser als Menschen, die ohne Christus sind. Und mit Christus sind wir in Frieden mit Gott. Und dass wir eben vor diesem Gott nicht vergehen wie Wachs, wie die Gottlosen, ist allein der Tatsache zu verdanken, dass wir eben in Christus sind. Und genau diese Tatsachen, diese Tatsache führt die Gerechten dazu, sich vor Gottes Angesicht zu freuen. Und jeder, der zu diesen Gerechten gehört, zu Gottes Volk, der sollte dieser Aufforderung nachkommen, die David in Vers 5 schreibt: Singt Gott, besingt seinen Namen, macht Bahn dem, der einherfährt durch die Steppen. Ja ist sein Name und frohlockt vor ihm. So sollen wir auf diese Tatsache reagieren, wenn wir zu Gott gehören, wenn er unser Gott ist. Und so ist diese geordnete Beziehung zu Gott durch Jesus Christus das Fundament unseres Sieges. Als Kinder Gottes und Angehörige seines Volkes wird Gott aufstehen, da können wir uns sicher sein, er wird aufstehen und alle Feinde vor uns vertreiben, so wie er es eben getan hat, als er sein Volk nach Kanaan führte. Genau auf diese Grundlage dürfen wir uns stützen und uns immer wieder diese rhetorische Frage stellen, wie sie Paulus stellt in Römer 8. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Gleichzeitig möchte ich uns aber auch darauf hinweisen, dass wir bedenken, dass unsere alte Natur, das Fleisch, wie die Bibel sie nennt, dass diese alte Natur Gott gegenüber feindlich gesinnt ist. Also Paulus schreibt das auch im Römerbrief, dass die Gesinnung des Fleisches, dieser alten Natur, ist Feindschaft gegen Gott. Und dort, wo auch wir der Sünde Raum lassen in unserem Leben, dort geben wir uns in gewisser Weise dieser Feindschaft gegen Gott hin. Und genau dort können wir dann auch nicht mehr siegreich leben. Und auch wenn wir in Frieden mit Gott sind, generell, wird die Sünde, die wir in unserem Leben zulassen, ein siegreiches Leben auch ganz praktisch behindern. Und uns dazu bringen, dass wir eben nicht mehr Siege davontragen in Gottes Kraft. Und deswegen wollen wir im zweiten Punkt betrachten, wie wir dieses siegreiche Leben, von dem ich gerade hier rede, wie wir dieses Leben fördern können, anstatt es zu behindern. So lasst uns zum zweiten Punkt gehen, Demütigung unter die Hand Gottes. In den Versen 6 und 7 redet David weiter von Menschen, derer Gott sich ganz besonders annimmt. Dort sagt er, ein Vater der Waisen und ein Richter der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Gott lässt Einsame in einem Haus wohnen, führt Gefangene hinaus ins Glück. Das sind schöne Verse, die uns doch zeigen, wie einfühlsam unser Gott ist. Wir sehen, er leidet mit den Leidenden, er fühlt mit den Schwachen mit. Er ergreift auch das Wort für ungerecht Behandelte. Und so will ich dir die Frage stellen, fühlst du dich manchmal allein, verlassen von allen, einsam? Dann sei dir gesagt, Gott ist da. Oder wünschst du dir vielleicht, ja, der eine wünscht sich vielleicht eine Familie oder einen Partner oder grundsätzlich vielleicht Menschen, die sich für dich interessieren, die sich um dich kümmern. All das will Gott für dich sein. Ich fand es schön, wie die englische Übersetzung das schreibt hier am Anfang von Vers 6. A father for the fatherless, also ein Vater der Vaterlosen. Gott rückt also an die Stelle dieses Mangels. Wer vaterlos ist, der hat in Gott seinen Vater. Und nur Gott kann auch diese Lehre oder diese Art von Lehre am besten ausfüllen. Wir sehen auch, wie Gott uns von allem Unrecht, das uns widerfährt, auch von aller Gebundenheit, die wir vielleicht erleben, dass er uns davon herausführen kann und auch herausführen will. So sehen wir, wie fürsorglich unser Gott ist. In allem, wo Menschen versagen, auf die wir uns manchmal verlassen oder die wir uns manchmal wünschen, haben wir einen Gott, der eben nicht versagt, sondern sich mit Liebe und Fürsorge um uns kümmert. Aber das bedeutet nicht, dass nur weil man eine Witwe ist oder einsam oder gefangen ist, dass man dann automatisch so von Gott behandelt wird, wie es hier heißt. Wie viele solcher Menschen hassen Gott und entlarven sich damit auch als seine Feinde? Wie viele solcher Menschen, die so einen Mangel, solche Nachteile erleiden, sind verbittert mit ihrem Zustand und wenden sich gegen Gott? Es geht also nicht einfach darum, okay, du bist eine Witwe und dann wird sich Gott um dich kümmern. Oder du bist einsam und Gott wird sich um dich kümmern. Es geht nicht um diesen Status, sage ich mal. Aber was genau haben dann diese Beispiele hier, die David hier nennt, gemeinsam? Ich denke, sie alle drücken eine gewisse Hilflosigkeit, eine Bedürftigkeit, eine Abhängigkeit, auch eine Schwachheit aus. Und genau so ein Zustand, wenn ein Mensch in so einem Zustand ist, so ein Zustand führt Menschen eben dazu, Hilfe zu suchen und sich letztendlich von Gott abhängig zu machen. Und genau das ist ja der Zustand, in dem Gott uns haben will. Gerade diese Erkenntnis, dass wir in uns nichts haben, auch nichts können, nichts sind, und dass wir dann mit dieser Erkenntnis zu Gott kommen, der eben alles hat, der auch alles kann und der alles ist. Denn so eine Einstellung bringt uns dazu und diese Erkenntnis bringt uns dazu, anzuerkennen, dass wir ohne Gott eben nichts sind, ohne Gott zu nichts fähig sind. Und dadurch wiederum wird unser Gott groß gemacht, weil wir damit darauf hinweisen, dass er allein alles ist und er allein zu allem fähig ist. Und genau das möchte ja Gott. Er sagt, ich gebe meine Ehre keinem anderen. Und mit dieser Einstellung und dieser Abhängigkeit zu Gott geben wir ihm eben die Ehre, die er möchte und die er ihm allein zusteht. Wer also seine eigene Schwachheit und Unfähigkeit und Hilfsbedürftigkeit anerkennt, dessen nimmt Gott sich an und kämpft für ihn, um sich letztendlich auch darin wieder selbst zu verherrlichen. Und zu dieser demütigen Einstellung sehen wir auch wieder im Vers 7 im zweiten Teil einen Kontrast. Also Gott kümmert sich um die Witwen und Waisen und Einsamen. Die Widerspenstigen aber wohnen in der Dürre. Eben die Widerspenstigen, die meinen, alles selbst auf die Reihe zu bekommen, die nach ihrem eigenen Willen leben, die gegen Gott dann auch streiten und gegen Gottes Willen. Gegen solche Menschen wendet sich Gott. Das heißt in Jakobus 4, Vers 6, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und auch diese Tatsachen sollten wir als Kinder Gottes berücksichtigen und ernst nehmen, denn wir sind doch auch wir immer wieder von Hochmut, von Stolz versucht. Wie versuchen wir doch oft auch aus eigener Kraft zu kämpfen und verstehen dann manchmal auch gar nicht, warum wir keine Sieger leben. Wir müssen verstehen, Gott wird auch unserem Hochmut widerstehen Und er wird unseren Hochmut nicht einfach so durchgehen lassen. Erkennen wir aber eben wiederum auf der anderen Seite, dass wir ohne Gott nichts ausrichten können und wenden uns dann voller Demut an unseren Gott, genau dann ist er bereit, uns zu helfen und für uns zu kämpfen. So haben wir gesehen, wenn wir also versöhnt sind mit Gott und zu seinen Gerechten gehören und dann auch demütig in der Abhängigkeit von Gott leben, dann dürfen wir mit voller Zuversicht erwarten, dass Gott unsere Feinde zerstreuen und uns Siege schenken wird. Das führt mich zum letzten Punkt, Vertrauen auf Gottes Sieg. Ein Kommentator schreibt hier zu diesem Psalm, die Gemeinde des Herrn hat stets gehabt und wird stets haben Feinde und Hasser, denn eben gegen solche wappnet der Psalmist sich und die Gemeinde mit diesem Gebet. Die Feinde der Gemeinde Gottes sind Gottesfeinde, diejenigen, welche die Gemeinde Gottes hassen, hassen Gott. Und wir sehen es auch in der Apostelgeschichte, als Paulus die Gemeinde verfolgt, sagt Jesus, warum verfolgst du mich? Gott identifiziert sich mit seinem Volk und deswegen kämpft er auch für sein Volk. Und Gott nimmt sich der Schwachen und der Demütigen an. Und was auch auf dich in deinem Leben zukommt, du wirst siegreich hervorgehen, wenn eben diese vorherigen Grundlagen in deinem Leben gegeben sind. Und dazu dürfen wir uns dann auch, wie David es hier tut, auf die Geschichte des Volkes Israel stützen oder immer wieder daran zurückdenken. Mose betete, dass Gott die Feinde zerstreuen möge und er hat es getan. Und wie in der Wüstenwanderung Israels liegt auch vor uns ein beschwerlicher, ein weiter Weg bis ans Ziel. Und jeder von uns hat es sicherlich schon erlebt, wie wir immer wieder doch müde sind. Erschöpft, wir leben Verzweiflung, wissen manchmal nicht aus noch ein. Und genau das Gleiche erlebt auch Israel. Aber wie handelte Gott mit ihnen? Wir lesen es in diesem Psalm in Vers 10. Reichlichen Regen gossest du aus, o Gott, dein Erbteil, wenn es ermattet war, richtetest du es auf. Hier auch wieder so schön, wie Gott sich mit seinem Volk identifiziert. Dein Erbteil wird hier das Volk Israel genannt. Und auch wir als sein Volk. Bist du also müde vom Kampf, auch aktuell? Darfst du auf Vertrauen. Gott wird dich aufrichten, wie er es auch in der Vergangenheit schon getan hat. Und wenn du sein Kind bist, dann ist dir diese Zusage sicher. Ich möchte auch Vers 29 lesen. Dort heißt es, geboten hat dein Gott deine Stärke. Gott hat geboten, dass du Stärke empfängst. Und dann daraufhin auch das Gebet von David. Stärke, o Gott, was du für uns gewirkt hast. Also aufgrund dessen, was Gott zu geben verheißen hat, betet David jetzt auch darum. Also du hast uns Stärke verheißen, Gott, gib sie uns doch bitte. Und interessant fand ich hier auch, was Benedikt Peters dazu schreibt. Hier haben wir einmal mehr das Paradox des Gebets. Gebet heißt nicht Gott umstimmen, sondern Gebet heißt Gott zu bitten, das zu tun, was zu tun er sich vorgesetzt und verheißen oder schon gewirkt hat. Im Gebet ergreifen wir diese Verheißung Gottes. Und dass Gott Stärke und Kraft gibt, das bestätigt David dann auch im allerletzten Versen, Vers 36. Furchtbar bist du, Gott, aus deinen Heiligtümern her, der Gott Israels. Er ist es, der dem Volk Stärke und Kraft gibt. Gepriesen sei Gott. Und noch ein Beispiel aus diesem Psalm, die Verse 20 und 21. Gepriesen sei der Herr. Tag für Tag trägt er unsere Last. Gott ist unsere Rettung. Gott ist uns ein Gott der Rettungen und bei dem Herrn, stehen die Ausgänge vom Tod. Das ist unser Gott, wenn wir zu seinem Volk gehören. Ich denke, diese Verse sprechen für sich. Und wenn du Gottes Kind bist und diesem Gott nicht durch Hochmut widerstehst, dann gelten diese Zusagen dir. Vielleicht ist das für dich alles aktuell nicht Realität. Vielleicht fühlst du dich irgendwie überrumpelt, von dem Feind, von der Sünde. Vielleicht merkst du, wie der Teufel dir eine Falle nach der anderen stellt und es fühlt sich so an, dass du mehr fällst, als dass du stehst. Bei uns ist es vielleicht nicht so verbreitet, aber dennoch erlebt der eine oder andere sicherlich auch ungerechte Behandlung von Menschen aufgrund des Glaubens, dass Menschen einen angreifen, sei es verbal, ich denke vor allem verbal hier bei uns. Und manchmal scheint es vielleicht so, dass sie übermächtig sind, dass man ihnen nichts entgegenzubringen hat. Aber dann, wenn du kämpfst, in welcher Front auch immer, gegen welchen Feind auch immer, dann besinne dich immer wieder neu auch auf diese Geschichte Israels. Gott hat für sie gesiegt, er hat alle Feinde vertrieben. Und die Feinde, mit denen du kämpfst, wie wir es vorhin schon gesehen haben, sind Gottes Feinde. Also, wenn Gott sich erhebt, dann werden auch diese Feinde fliehen. So brauchen wir uns nicht wegducken vor unseren Feinden. Wir brauchen uns nicht dieser Niederlage gegen die Feinde hingeben, sondern wir dürfen uns auf Gott stützen, der unsere Stärke geboten hat. Gott kämpft und siegt für dich. Und so kannst du, auch wenn es manchmal schwer ist, mit dieser Gewissheit aufstehen und vorangehen, auch wenn alles gegen dich gerichtet scheint. So heißt es auch in Jakobus 4, 7 und 8. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Ja, unser Kampf, wie es Paulus sagt, ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit. Wenn man das so liest, sind es scheinbar übermächtige Gegner und Feinde, aber wir wissen, Gott ist stärker als alle. Und das hat er am Volk Israel bewiesen und das hat er noch deutlicher bewiesen durch Jesus Christus, auf den David auch in diesem Psalm hinweist, nämlich in Vers 19. Vers 19, du bist aufgefahren in die Höhe, du hast die Gefangenschaft gefangen geführt. Das zitiert Paulus im Epheserbrief. Und das ist ein Bild dafür, dass Jesus triumphiert hat. Dass Jesus über den Tod, über die Sünde, über den Teufel schon triumphiert hat. Nach seinem Tod und seiner Auferstehung ist er aufgefahren zur Rechten Gottes und hat sich dort gesetzt zur Rechten Gottes und damit seinen Triumph bezeugt. Und so schreibt Petrus in 1. Petrus 3, 22 über diese Tatsache, der in den Himmel gegangen zur Rechten Gottes ist, dem Engel und Gewalten und Mächte ihm unterworfen sind. Also, was kann da noch gegen uns stehen, wenn wir in Christus sind? Meinst du vielleicht, dein Kampf ist hoffnungslos? Dann demütige dich unter die mächtige Hand Gottes. Erkenne ja deine eigene Unfähigkeit, wenn wir uns auf uns selbst schauen, werden wir immer verzweifeln. Aber wenn wir das anerkennen, dann sollten wir mit dieser Erkenntnis zu Gott beten. Und das zu ihm beten, dass er diese Stärke, die er für uns geboten hat, uns auch sendet. Und ich glaube, manchmal scheitern wir genau an diesem Punkt. Wir rackern uns ab, denken, ach, das müsste ich doch anders machen und das müsste doch besser laufen. Und warum komme ich hier nicht voran? Aber wir vergessen in diesen Momenten explizit zu Gott zu beten, zerstreue doch bitte deine Feinde, zerstreue meine Feinde, die auch deine Feinde sind. Also gerade wenn wir sehen, wie sich unsere Feinde erheben, dann lass uns nicht verzweifelt erschrecken, sondern zu Gott beten. Und wenn Gott nicht sofort handelt, dann lass uns in dieser unterwürfigen Haltung Gott gegenüber leben, trotz scheinbarer Niederlagen. Denn dann, wenn wir dort aushalten unter seiner Hand, dann werden wir letztendlich Siege davontragen. Und Gott wird alle Feinde beseitigen. Wir werden am Ende aufgrund seines Sieges für uns triumphieren. Amen.